Hallo zur 24. Ausgabe vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Es gilt mal wieder über eine spannende Woche der Fortuna zu sprechen und dazu sind mal wieder alle vier dabei mit dem Jan in München.
Hallo zusammen.
Dem Tim in Berlin.
Guten Abend.
Dem Moritz in Köln.
Hallo.
Köln-Ehrenfeld ist das und ich bin in Köln-Mühlheim. Und dann wollen wir auch mal direkt anfangen. Es hat sich ja nicht nur, weil es zwei Spiele gab, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, einiges getan. Zum Beispiel wurde dann ja auch heute die Zeichen für die Zukunft gestellt, indem einmal mit dem gesamten Trainerteam verlängert wurde. Natürlich schon irgendwo auch vielleicht gar kein so unglaublich überraschender Schritt, aber vielleicht einer, der auf jeden Fall ziemlich starke Auswirkungen hat.
Ja, also ich sag mal, es ist jetzt alles andere als überraschend so. Ich denke gerade dadurch, dass jetzt auf der Position des Sportvorstands mitten in der Saison, so wie man es eigentlich ja nicht geplant hatte, ein Wechsel stattgefunden hat am 1. Juni, möchte man natürlich irgendwie in der momentanen Situation nach draußen ausstrahlen. Wir stehen für Kontinuität, für Konstanz. Und ich glaube auch, unabhängig von der momentanen Tabellensituation und was in den nächsten 5 Wochen nochmal so folgt, dass Uwe Rösler einfach bombenfest im Sattel sitzt und dass man mit dem auch weiter plant, ist klar. Und dass man mit allen anderen verlängert hat, das war ja auch, Uwe Rösler hat sich ja sehr positiv auch über das gesamte Team geäußert, dass er ja so mehr oder weniger übernommen hat. Und ich finde das überhaupt nicht überraschend und eigentlich ein ganz gutes Zeichen.
Darf ich da mal eine Frage stellen? Dieses Narrativ, der Zeitpunkt, Uwe Klein übernimmt für Lutz Pfannenstiel, ist nicht ideal, weil die Saison noch nicht beendet ist. Was macht Lutz Pfannenstiel oder was macht Uwe Klein jetzt eigentlich, was Auswirkungen auf diese aktuelle Saison hat? Also warum sollte das jetzt irgendwie negativ sein? Weil die Hauptarbeit, die jetzt beide ja hatten und Uwe Klein jetzt noch übernommen hat, ist doch eigentlich, was hat er mit der aktuellen Saison zu tun? Das ist doch eigentlich vor allem eine Ausrichtung des Vereins auf die nächste Saison.
Ja, ja,
klar, da ist aber die allgemeine Situation natürlich blöd. Also das hat aber nichts mit Pfannenstiel oder Uwe Klein zu tun. Also liegt daran, dass es Corona gibt und dass die Fortuna noch nicht ganz abgestiegen ist quasi.
Ja, auf der anderen Seite hast du halt, na ja, klar, das hat mit denen nichts zu tun. Aber du hast natürlich jetzt die Situation, dass die Liga-Zugehörigkeit eigentlich jetzt zum Juni geklärt gewesen sein sollte. Und damit halt im Prinzip, glaube ich, auch viele Verträge, die möglicherweise noch auf der Kippe stehen, unter Pfannenstiel schon in trockene Tücher gekommen wären. So.
Ja, weil ich glaube, das Problem, was man damit vielleicht eigentlich so ein bisschen ausdrücken will, ist, dass halt du jetzt einen Berufsnovizen sozusagen hast, also jemand, der halt jetzt gerade seinen ersten Tag formal in dem Job hat, zu einer Situation, wo halt die Liga-Situation noch nicht klar ist. Das wäre sonst ja vielleicht irgendwie auch so gewesen, wenn er einfach zu einem anderen Zeitpunkt angefangen hätte. Aber und du dann einfach zusätzlich nochmal diese Corona-Situation dazu hast. Und das ist natürlich schon irgendwie zumindest nicht ideal, auch wenn man natürlich sagen kann, dass es jetzt ganz gut ist, dass er, glaube ich, sowieso einfach schon seit Jahren in alle Abläufe irgendwie eingebunden ist. Und sowieso in alle Planungen natürlich irgendwie eingebunden war, jetzt auch gerade die letzten Monate. Aber es ist halt irgendwie eben das erste Mal, dass er irgendwie in dieser verantwortlichen Position steht.
Ich möchte mal eine abseitige Frage stellen. Gibt es eigentlich beim Eislaufen ist mir beim Eiskunstlaufen ist mir bekannt, den doppelten Lutz gibt es. Gibt es auch irgendwo den doppelten Uwe eigentlich?
Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet.
Nee, okay. Aber den gibt es dann eben bei Fortuna.
Ja, mit, richtig.
Uwe und Uwe.
Ja, sehr gut.
Ja.
Und ihr wisst noch, wofür das steht, oder, Uwe? Unten
bitte?
Wird's
scheinbar
eklig.
Nicht.
Doch, unten wird's eklig.
Oh,
ja, und da sind wir auch, glaube ich, dann...
Und damit herzlich willkommen.
Oh Gott.
Richtig. Beim Thema. Unten wird's eklig. Ein Mann für die ekligen Spiele ist ja auch immer, bevor wir dann auf das erste eklige Spiel kommen, was wir letzte Woche hatten, ist ja auch Adam Boczek. Und so einen ekligen Spieler, den hat sich Uwe Rösler anscheinend auch immer gewünscht, noch so neben Kevin Stöger. Und mit dem scheint man ja jetzt noch mal ein Jahr zu verlängern. Ne?
Ja, also muss ich sagen, sowieso vielleicht irgendwie nicht ganz so überraschend, wenn man sich einfach überlegt, wie wichtig es wahrscheinlich irgendwie ist, den weiterhin noch im Mannschaftsgefüge zu haben. Und generell, da ist ja sowieso wahrscheinlich Vereine eher gucken, dass man halt auf Kontinuität setzt, weil einfach alles gerade so unsicher ist. Dazu kommt, dass bei der Fortuna eben so viele Verträge ausleihen. Darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, dass es uns da generell wenig überraschen würde, wenn man da mit Boczek verlängern würde, unter anderem. Und dazu kommt ja auch wirklich noch, dass Boczek ja gerade seine beste Phase seit langem spielt, oder? Also jetzt gerade seit die Saison wieder aufgenommen wurde, ich bin wirklich absolut positiv überrascht. Also er ist auf jeden Fall stärker als die ganze Saison vorher und vielleicht auch als in der Zeit davor. Einer der absoluten Fixpunkte im Augenblick, würde ich sagen.
Ja, würde ich eben auch sagen. Also der jetzt gerade ist ja wirklich auch ein wichtiger Spieler tatsächlich. Nicht nur Identifikationsfigur und Kontinuitätsfigur, sondern ich glaube, der hilft der Fortuna einfach immens. Warte.
Ja, und ich finde, also wenn man das jetzt verbindet, die Vertragsverlängerung und das, was wir schon vermutet hatten und das, was Uwe Klein in der Pressekonferenz gesagt hat, ich habe das eben im Vorgespräch von unserem Podcast auch schon gesagt, also die Antworten, die er gegeben hat auf die Fragen, hätten wir halt auch geben können, weil die fast jeder geben kann, weil es ganz offensichtlich ist, dass es auch die handelnden Personen in Düsseldorf, wie das ja auch nicht überraschend ist, sie können es auch nicht wissen, aber einfach keine Ahnung haben, wie sie mit der aktuellen Situation und einer möglichen Planbarkeit von kommenden Saisons irgendwie umzugehen haben. Also die wissen nicht. Der wurde ja auch gefragt, wie er den Transfermarkt einschätzt, und die Antwort war ja mehr oder weniger keine Ahnung. Also wie, ja, also was ja nicht, was nichts gegen Uwe Klein ist, sondern woher soll er das wissen? Ja, und deswegen macht diese Verlängerung mit Boczek tatsächlich nochmal nachvollziehbarer. Wobei ich ja jetzt die Frage stelle, hat Boczek diese Rolle, weil er tatsächlich so gut ist oder weil er halt die beste Option ist? Also es ist quasi seine in ihm ruhende Qualität, die ihn gerade so zu dem Spieler macht, oder ist es nicht eher der Mangel an Alternativen, weil Sobotka, das hat man beim Schalke-Spiel gesehen, also die Hoffnung, die man in ihn haben konnte, so richtig erfüllen tut er sie nicht.
Ja, das zieht sich jetzt halt auch schon wirklich durch die ganze Saison durch, glaube ich. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie darauf hingewiesen habe, also gefühlt ist es bestimmt schon das vierte, fünfte Mal, dass wir darüber reden, dass irgendwie Sobotka nach seiner Verletzung irgendwie gar nicht richtig Fuß gefasst hat und eigentlich auch generell in der Bundesliga mich noch nicht so komplett überzeugt hat. Es gibt natürlich immer wieder das eine Spiel gegen Dortmund in der letzten Saison, wo man dran denkt, wo Marco Reus sich hinterher so halb despektierlich, aber halt natürlich irgendwie auch als verstecktes Kompliment darüber geäußert hat, dass er ihn da ziemlich kalt gestellt hat. Und daran hängt man sich immer so ein bisschen auf, aber eigentlich ist es auch fast das einzige Spiel gewesen, wo Sobotka in der Bundesliga überzeugt hat. Und ja, wie du dann schon sagst, natürlich erlebt Boczek gerade irgendwie seinen, ich weiß nicht wievielten Frühling, auch wirklich, glaube ich, für uns alle so ein bisschen überraschend, dass er da nochmal jetzt irgendwie einer ist, der da eher noch positiv heraussticht bei denen, die auf dem Platz stehen, was einen ja wirklich richtig freut, aber ja, trotzdem wird er natürlich irgendwie auch so ein bisschen per Default im Augenblick aufgestellt, weil es einfach halt keinen gibt, der ihm den Posten streitig machen könnte.
Ja, also ich sag mal, vor allem als er letzte Woche dann im Spiel gegen Schalke reinkam, das war halt auch, sag ich mal, eines der Bundesligaspiele, wo halt so ein Boczek auch seine Qualitäten einbringen kann, würde ich sagen, ne?
Ich habe mir Notizen gemacht, eine Notiz tatsächlich nur Boczek in Großbuchstaben in der 82. Minute, weil da nämlich einen Angriff der Schalker mit einer wunderbaren Boczek-Oliver Fink-Grätsche unterbrochen hat. Also ja, tatsächlich, das war natürlich ein gutes, da führte die Fortuna eben schon, und da kann er natürlich auch ein bisschen seine Zerstörerqualitäten einbringen.
Und er hat ja auch immer mal irgendwie einen schönen Pass dabei, muss man jetzt auch mal nicht ganz unterschlagen.
Also. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr habt natürlich vollkommen recht. So, seitdem der Ball wieder rollt, hat er auch sich dafür empfohlen, den Vertrag zu verlängern. Und rein aus Identifikationsgründen, das ist natürlich auch etwas, was jetzt kommen musste und auch aus den Unklarheiten auf dem Transfermarkt. Ich bin mir unsicher, ob wir in der nächsten Saison immer so viel ihn noch auf dem Platz sehen werden und ob er da nicht auch dann durch Höhen und Tiefen gehen wird. Aber na gut, wahrscheinlich fürs Mannschaftsgefüge, ob er spielt oder nicht, ist er bestimmt ein guter Typ. Das kann ich immer nicht so genau einschätzen, aber ist bestimmt wichtig für die Mannschaft. Ja.
Ja, gehe ich komplett mit, aber man muss halt auch immer wieder sagen, das hätte halt auch irgendwie unser Take, falls wir da schon aufgenommen hätten, im Sommer 2016 sein können.
Ja, so sieht's aus. Genau. Immer wieder Botzek, genau.
Absolut.
Ja, absolut. Okay, wollen wir dann mal zum Spiel gegen Schalke übergehen? Ja?
Sollen wir noch was zu den Dauerkarten sagen?
Ach, okay, die Dauerkarten, ja. Also 10.000 jetzt verkauft, war der letzte Stand.
Ja.
Ja, wie ist das? Hat jemand von euch eine Dauerkarte gekauft?
Nee, ich bekam wohl Anfragen, ob ich denn wieder für den gleichen Block kaufen würde und so.
Ja.
Aber finde ich in dieser Situation ja jetzt völligen Quatsch.
Ja.
Also, ich will ja gar nicht ausschließen, dass ich mir, wenn irgendwie Spielbetrieb wieder stattfinden sollte, dass ich mir dann tatsächlich eine Dauerkarte kaufen könnte, würde, wollte. Aber jetzt gerade, ja, wann wird denn das wieder losgehen? Zur Rückrunde nächstes Jahr, wenn es gut läuft? Oder, also,
Also das ist halt, das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde diese Dauerkarten, wie das auch dargestellt wird, und da sieht man halt auch ein bisschen die Nähe der Rheinischen Post zur Medienabteilung von Fortuna Düsseldorf. Also, dass die Fortuna das halt natürlich darstellt, von wegen super, 10.000 Leute haben Dauerkarten gekauft. Und das ist ja auch, es wird der Fortuna finanziell und wirtschaftlich helfen. Die brauchen das, sonst würden sie es ja nicht machen. Aber das sind halt die Rheinische Post, das so darstellt, unabhängig von der Ligasituation kaufen die Fortuna-Fans ihre Dauerkarte. Und ich denke mir einfach, um die Ligazugehörigkeit geht es hier überhaupt nicht. Es geht halt darum, ob es überhaupt noch Zuschauer gibt. Und deshalb, ja, also,
ob man quasi eine Gegenleistung erwartet.
Ja, aber dann reden wir nämlich auch darüber, dass das, was jetzt gerade passiert, einfach ein kurzfristiger Kredit ist, den die Fans dem Verein gewähren und nichts anderes. Und als anderes kann man es auch aktuell nicht werten, weil davon auszugehen, ja, wann auch immer nächste Saison Fußball in welcher Liga auch immer stattfinden wird in diesem Stadion, ist halt mit Fans, ist halt hochgradig fragwürdig. Und das aber so ein bisschen darzustellen, also der Verein das macht, das verstehe ich auch. Und ich finde es auch gut, wir haben darüber ja schon gesprochen, wenn Fans sagen, ne, ich verzichte hier auf Geld und keine Ahnung was. Als Medium, Rheinische Post, muss man doch mal da fragen, was hat das eigentlich für eine Bedeutung, dass dieser Verein so frühzeitig hier die Dauerkarten verlängert? Wie ist denn die wirtschaftliche Situation da? Und dann so zu verkaufen, oh, die treuen Fortuna-Fans, egal wie sportlich läuft, sind hier halt dabei. Das ist halt absurd. Ich will mich da nicht reinsteigern. Und ich hab, ne? Aber ich finde es einfach komplett komisch, wie das geframed ist.
Ja. Aber habt ihr da ein bisschen den Überblick, wie das bei anderen Vereinen momentan läuft?
Nee, gar nicht.
Gesagt, überhaupt nicht, nee.
Ich glaube, das ist es ja überall so.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Fortuna, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Vereine gibt, die jetzt mit Dauerkartenverlängerung das erstmal auf Eis gelegt haben. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Fortuna da der einzige Verein ist, der so handelt.
Ne, die haben halt früher angefangen. Mhm. Also bei allen anderen Vereinen bekomme ich nur mit, dass es quasi um die aktuelle Dauerkarten geht. Und die Fortuna hat ja viel früher angefangen, auch mit der Verkaufsmöglichkeit und der Verlängerungsmöglichkeit. Also die haben ja früher angefangen, um früher Cash aufs Konto zu bekommen. Und wie gesagt, es ist ja auch, wenn es da wirtschaftliche Zwänge gibt, dann ist es ja auch okay, ne? Aber dann sollte man es auch zumindest als Rheinische Post so benennen. Ob der Verein das macht, ist eine andere Frage. Ja? Und dass die sich darüber freuen, dass so viele Leute halt, die ja auch wissen, was dahinter steckt, ja, keiner kauft diese Dauerkarte jetzt, glaube ich, und geht davon aus, dass er 17 Spiele nächste Saison sehen wird. Ja. Das ist natürlich
Da bist
super.
du, glaube ich, da bist du, glaube ich, sehr, sehr optimistisch,
Das stimmt auch.
was unsere
Vielleicht ist es auch
Mitmenschen
wieder so
angeht.
ein. Ja.
Aber
Naja.
dein Punkt ist ja absolut richtig. Also ich glaube, die meisten Menschen gehen nicht davon aus, dass es 17 Spiele geben wird. Ja. Stimmt.
Ja. Okay, das ist.
Aber
Das, ja.
ich kann mir schon vorstellen, dass viele davon ausgehen und dass da möglicherweise so eine Reduzierung der Kapazitäten der Stadien greifen wird. Und wenn man dann eine Dauerkarte hat, kann man auf Abstand halt nicht in seinen Block rein, aber überhaupt ins Stadion. Und das kann ja auch durchaus so laufen. Ich wage da keine Prognose. Und mein Vater ist zum Beispiel einer, der jetzt nicht unbedingt auf 17 Spiele spekuliert, aber auf relativ frühe Öffnung des Stadions wieder, dann halt für ein Drittel der Kapazitäten oder so. Und er hätte aber so oder so seine Karte halt auch aus Solidarität. Da sind wir wieder beim Wort Solidarität. Aber das habe ich jetzt natürlich extra angebracht. Wer genauer dazu was hören will, kann unsere letzte Folge hören.
Vorletzte vielleicht.
Ja, vorletzte Folge vielleicht. Ja, hört am besten beide. Lohnt sich beides. Nichtsdestotrotz, er hätte jetzt sowieso so oder so seine Dauerkarte verlängert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas passieren kann. Irgendwie, dass man sagt, das Stadion ist jetzt irgendwie, jeder zweite Sitzplatz ist gesperrt, die Stehtribüne ist komplett gesperrt. Aber die eine Dauerkarte haben, die haben natürlich ein Anrecht darauf, einen dieser Sitzplätze einzunehmen. Dass sowas halt mittelfristig passiert. So, ja.
Ist
Ja, kann ich mir auf
möglich,
jeden Fall auch
Frage ist An-
vorstellen. Ich glaube, das
und
ganz große
Abreise ist halt
Problem ist halt
Problem.
genau, exakt, ganz genau das auch.
Ja, An- und
Gerade in
Abreise
Düsseldorf,
ist.
gerade in Düsseldorf,
Oh ja.
wo du halt einfach nur diese eine Bahn hast, die halt dahin fährt. Und ich meine, die Bundesliga wird ja irgendwie nicht vor, ich glaube, ich hatte jetzt irgendwo die Tage mal gelesen, dass die nächste Saison als frühestes Startdatum irgendwie Mitte September hat. Also das heißt, dann geht es ja auch schon so langsam aus dieser Zeit raus, wo man irgendwie dann noch so ein bisschen darauf hoffen kann, dass dann vielleicht viele Leute mit dem Fahrrad anreisen würden und so weiter. Und da muss man sich, glaube ich, schon ein sehr ausgeklügeltes Rezept überlegen, wie man dann da auch wenn es dann irgendwie
Stimmt.
vielleicht nur 10.000 Leute sind, wie man die halt zum Stadion halt bekommen will.
Aber
Ja.
wir wüssten, dass wir nicht, dass es nicht nur Leute gibt. Also wir würden auch, glaube ich, also mit dieser Öffnung würde man die Rheinbahn sehr glücklich machen, weil wir wissen ja, dass die Rheinbahn eines liebt, sich neue Konzepte zusammen mit dem Stadion zur An- und Abreise für Düsseldorf Heimspiele zu überlegen. Das scheint wirklich eine große Leidenschaft zu sein bei der Rheinbahn. Und da können sie mal richtig zeigen, was sie können.
Ja, und ich
Ich
freue mich schon
will gar nicht ausmalen.
auf den Typen, der da immer in diesem Häuschen sitzt, wenn man auf die Bahnsteige kommt und einen so nett daran ermahnt, wenn der dann immer auf die, bitte halten Sie Distanz, das wird ganz großartig. Vielleicht werde ich mir das dann auch mal geben. Ich habe ja dann bei meinem Vater eine Dauerkarte vielleicht, weil ansonsten kommt man ja nicht mehr rein in dieses Stadion. Gut, wollen wir damit
Ja, ich
den
wollte noch ganz
Block,
kurz hier von
ja.
wegen kompetente diverse RP oder Rheinbahn oder so. Die RP hat nämlich auch nach dem 2:1 gegen Schalke getitelt, dass Fortuna einen großen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelandet sei und so. Also da muss man jetzt auch sagen.
Ja, das finde ich
Dann
eigentlich auch
gucken wir.
das ist eine ganz gute Überleitung
Perfekte
eigentlich, weil
Überleitung, ja.
ich halt auch, als ich diese Schlagzeile gesehen habe, aufgehorcht habe, aber mich dann irgendwie entschieden habe, das jetzt einfach nicht, da gar nicht weiter drüber nachzudenken, das gar nicht so an mich ranzulassen. Aber ja, ich glaube, wir hatten wahrscheinlich alle da irgendwie einen ähnlichen Gedanken, dass das ja irgendwie mitnichten ein Befreiungsschlag war, sondern halt irgendwie die absolute Basis, um überhaupt irgendwie nur noch mit einem Fünkchen Resthoffnung bei dem Restprogramm, das die Fortuna jetzt halt dann noch vor der Brust hat oder hatte, überhaupt noch in die restlichen Spiele gehen zu können. Und ja, das hat dann ja zum Glück auch geklappt. Aber ich glaube, dass man halt dieses Heimspiel gegen Schalke, die ja wahrscheinlich gerade, also wirklich mit großem Abstand die schlechteste und die schlagbarste Mannschaft der Liga ist, dass man das halt gewinnen musste, so das war ja irgendwie von vornherein klar.
Ja, erstmal, habt ihr es geguckt? Wie habt ihr es geguckt? Fangen wir doch mal euch Kölnern an.
Tja, das war hier in Ehrefeld am Sofa, ne?
Ja. Okay.
Wunderbar. Ja, also haben wir dann auch, genau, haben wir dann auch zusammen angeschaut. Und ja. Natürlich irgendwie immer ein bisschen netter.
Ja. Ich hab's auch, also. Das ist, diese Frage ist nämlich nicht mehr, es ist nämlich auch mal, wir haben ja das quasi früher, war das ja noch halbwegs interessant, wo wir das geguckt haben. Mittlerweile ist halt so, ja, wir gucken halt zu Hause.
Naja, also ich muss sagen, seit heute sind die Kneipen in Berlin wieder auf.
Ja, du warst bestimmt aus diesem Rave da am Wochenende. Das ist ein Bötchen. Schon geguckt, wo, das ist der Team.
Ja, ich meine, ganz im Ernst, in München, du kannst doch mittlerweile auch wieder in den Biergarten.
Biergarten, ja.
Also und ich kann euch auch wirklich auch nur, ich kann euch auch wirklich jetzt nur mal erzählen, hier gerade als Kölner, auch wenn man den Verein eigentlich eher ungern mit guter Presse bedenken möchte, dann kann ich mal euch mal erzählen, wie das, ich glaube sogar gerade parallel, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viel Uhr Spiel anfängt, aber es läuft ja, glaube ich, jetzt gerade heute die dritte Liga, die jetzt ja irgendwie bis zum Ende der Saison, glaube ich, komplett mit englischen Wochen durchspielt. Und da kann man, um sich die Spiele von Viktoria Köln anzuschauen, oder zumindest das Spiel heute, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, kann man ins Autokino fahren, was eigentlich, also was so als Idee eigentlich ziemlich cool ist, finde ich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie so ein Fortuna-Spiel jetzt irgendwie im Autokino zu schauen, fände ich cool. Also ich hatte mir dann auch eh schon ein bisschen so im Hinterkopf quasi eine mentale Notiz gemacht, dass ich auch unbedingt nochmal irgendwie nachgucken wollte, wie viele Leute von den Heerscharen der Fans der Viktoria denn dann letztendlich dann sich dazu entschieden haben, wie hier so einen schönen Frühsommertag sich die Fortuna im Auto, also die Viktoria im Autokino anzuschauen, aber ja, das ist...
Für 3-0. Die es gucken, die haben einen guten...
Mensch, da sind Hubkonzerte an der Tagesordnung, sehr schön. Ja.
Im Autokino.
Ja. Wir hätten gleich wieder nicht schlafen können hier. Ich wohne ja auch recht rheinisch, also...
Ja, wollen wir kurz zur Aufstellung irgendwas, was euch überrascht hat, oder...
Moment, ich mach's dir mal kurz auf, ich habe das wieder vergessen. Sobotka halt für Botzek. Mhm. Muss halt sagen, als Sobotka ausgewechselt worden ist für Botzek, war das halt schon so, ich will nicht sagen, aber wir haben es eben schon angekündigt, dass ich halt so ein bisschen Sobotka zugewunken habe, so, ja, das war jetzt halt die Chance, die hast du jetzt nicht genutzt, aber das Gefühl hatte ich schon, dass der da hat was liegen lassen. Ansonsten Berisha wieder dabei, Hennings von vorne, von Anfang an.
Ja, ich fand es schon interessant, dass er mit Karaman, Hennings und Tommy begonnen hat. Okay, es war halt einfach ein total richtungsweisendes Spiel. So, wenn man das halt nicht gewinnt, dann kann man einen Haken hinter die Saison machen und dann hätte auch Herr Klein eine größere Planungssicherheit jetzt zum Jobantritt gehabt. Und da musste dann halt auch offensiv aufstellen, aber das habe ich jetzt irgendwie tatsächlich nicht gedacht, dass das der Rösler auf jeden Fall so macht. Hat sich ja dann am Ende bewährt. Insgesamt so, wie fandet ihr das Spiel? Also, erstmal so Gesamteindruck.
Ja, also man kommt irgendwie schwer an dieser Statistik vorbei, dass das Fortuna halt 66% Ballbesitz in dem Spiel hatte. Ja. Also alleine das zeigt einmal, glaube ich, wie man das, also wie hoch halt der sportliche Wert von Schalke 04 im Augenblick und vor allem auch halt irgendwie ist. Und deswegen ich mich irgendwie auch so ein bisschen schwer tue, aber gut, da kommen wir dann ja gerade bei dem Bayern-Spiel halt nochmal dazu, hier jetzt irgendwie dann noch in so eine tiefe Analyse irgendwie gehen zu wollen und irgendwelche oder großartige tiefe Schlüsse daraus zu ziehen oder auch irgendwie Schlüsse für den Rest der Saison irgendwie daraus zu ziehen, weil ich glaube einfach Schalke an dem Tag absolut kein Erstliga-Format hatte und sich da halt irgendwie von Fortuna hat komplett dominieren lassen und dann letztendlich halt auch verdient verloren hat.
Also ich finde, die entscheidende Zahl war irgendwie, die haben, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Sender ich es geguckt habe, ist auch egal, aber haben diese leere Tribüne hinten so schick genutzt, um mal zwischendrin Daten einzublenden. Und zu einem Zeitpunkt hatte Fortuna tatsächlich 82% Ballbesitz. Mhm. Wo ich mir halt auch denke, Moment mal, das ist doch immer noch der FC Schalke 04, gegen den wir da gerade spielen. Aber Schalke steht halt komplett neben sich so. Trotz alledem hätte man das Spiel ja fast verdattelt. Also,
ja, ich muss halt auch sagen, also klar, also was Schalke, also wir hatten ja vorher überlegt, Schalke will den Ball nicht haben und Fortuna hatte ihn halt, aber die haben ja auch nichts damit angefangen. Mhm. Also man, klar waren die halt besser, weil Schalke so schlecht war, aber gegen eine sehr, sehr schlechte Schalker Mannschaft, wirklich viel kam dann nicht zustande, muss ich halt sagen. Also ich war schon so ein
bisschen. Ja, Schalke war ja auch einfach sehr viel, sehr komplett hinten drin. Also so, das war ja irgendwie so ein bisschen das, wir kriegen jetzt mal nicht die Hütte hinten voll und stellen uns hinten rein. Und dass dann Fortuna Schwierigkeiten hat gegen 9 verteidigende Schalker.
Ja, das stimmt.
Ist auch nicht so dramatisch.
Aber wenn ich noch so einen dämlichen Suttner langen Ball sehe, ja, der halt irgendwo vorne verreckt, weil er so schlecht geschlagen ist oder halt, weil der Stürmer dann zerrieben wird, den hatte ich echt gefressen.
Man merkt halt auch irgendwie so aus dem Mittelfeld die Schüsse aus der zweiten Reihe, was wir ja die gesamte Saison schon nicht haben, die man dann auch mal braucht. Die sind halt keine Option. Also da war so ein Schüsschen von Stöger mal wieder, der wird halt einfach nicht der Goalgetter. Und dann geht man 0-0 in die Halbzeit und Schalkes Plan ist komplett aufgegangen. Und kurz danach scheint er mehr aufzugehen, als sie sich erhofft hatten. Dann steht es 1-0. So. Und also in dem Moment habe ich halt eigentlich gedacht, dass das nicht mehr gedreht werden kann.
Also und damit so irgendwie auch so ein bisschen der Gedanke, das war es
dann auch Saison.
Mit. Genau. Den Gedanken hatte ich halt auf jeden Fall auch. Irgendwie, da habe ich dann irgendwie auch gemerkt, dass das halt im Gegensatz zu dem Spiel gegen Köln, was mich richtig hart getroffen hat, was glaube ich echt bei mir irgendwie jetzt auch so eine emotionale Zäsur irgendwie war, dass mich das halt irgendwie relativ kalt gelassen hat. Also irgendwie, oder halt so, vielleicht irgendwie auch einfach so taub. Also das ist ja dann immer eine Frage, inwiefern man dann halt irgendwie noch in der Lage ist, irgendwie klare Emotionen zu empfinden, wenn es halt darum geht, dass irgendwie der eigene Verein absteigt oder wie auch immer. Das ist ja dann, glaube ich, häufig so, dass gerade wenn es dann irgendwie je negativer ist, wie wird das, dass man sich da halt irgendwie immer so ein bisschen emotional entfernt oder zumindest oder das zumindest halt irgendwie so den Anschein hat, weil man einfach nicht mehr Leid ertragen kann. Aber das war dann ein bisschen so der Fall, dass ich mir dachte, oh Gott, ey, das, aber dann ist das jetzt halt irgendwie so. Also ich habe mich da irgendwie auch so ein bisschen mit abgefunden und konnte mir wirklich irgendwie auch nicht vorstellen, dass die Fortuna da nochmal zurückkommt. Und das ging dann ja doch relativ schnell. Und auch beim Führungstreffer der Schalke muss ich auch nochmal sagen, also es sind ja dann häufig hier dieselben Sachen, die wir irgendwie jede Woche ansprechen. Da sieht auch mal wieder Kastenmeier nicht gut aus.
Ja, das sieht vor allem erstmal Suttner nicht gut aus.
Ja.
Ja, das ist ja auch nicht zum ersten Mal dieses.
Ja, Kastenmeier. Ja, ich fand, ja, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der jetzt vielleicht nicht die sicherste Bank ist.
Ja, es ist nicht die 1A-Lösung. Ja? Es ist vielleicht dann die 2A-Lösung, wenn man dann absteigen sollte, aber nicht die 1A-Lösung.
Ja, wobei er halt vorher schon nochmal, also in der ersten Halbzeit hat er Schalke nochmal so ein, wo Hoffmann und Eihan sehr dämlich aussahen, weil sie beide so ein bisschen unter diesen Ball durchrutschen, dann rutscht er ihnen quasi drüber und dann steht der Schalker quasi alleine vor Kastenmeier.
Ja, genau.
Burgstaller war es wahrscheinlich.
Nee, ich glaube Caligiuri.
Ah, Caligiuri, ja. Dann hält er. Bei Burgstaller habe ich mir halt tatsächlich gedacht, es gab so eine Szene in der zweiten Halbzeit, wo der halt. Also ich habe mir gedacht, ich will gar nicht wissen, was der verdient im Verhältnis zu Kenan Karaman. Und der ist doch nicht besser als Kenan Karaman.
Ja, da haben du und ich auch drüber diskutiert. Oh, egal, erzähl weiter. Ja,
aber Karaman ist halt aktuell auch wirklich, ne, wirklich gut drauf, aber
also ich glaube auch, ich würde da jetzt auch erstmal kurz nochmal einwerfen, dass wahrscheinlich Karaman halt gerade die Ruben-Hennings-Hinrunde 2019, 2020 halt hat. Also irgendwie, bei dem würde ich auch gerne mal über einen längeren Zeitraum irgendwie sehen, dass der das Niveau, was er halt gerade spielt, halten kann. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Dass der einfach im Augenblick ein absoluter, Ich sag jetzt nicht Unterschiedsspieler, aber halt ein absoluter Leistungsträger halt irgendwie für die Fortuna ist. Also ja. da war ja sowohl in der ganzen Karriere als auch noch bis vor wenigen Wochen nicht mit zu rechnen.
Ja, wir sollten uns auch nicht zu sehr jetzt an Herrn Burgstaller im blauen Trikot aufhängen, aber ich finde, Jan hat da durchaus einen Punkt. Also ich würde jetzt auch sagen, der hat, wenn ich das richtig überblickt habe, in dieser Saison nicht wirklich abgeliefert. Aber
ja, es ist Tor geschossen.
Ja.
Ja, zu Peter Haramann.
Ja, aber da waren wir jetzt gerade bei Hennings, von wegen Karaman spielt die Rückrunde, die Hennings in der Hinrunde hatte, aber Hennings hat mal wieder getroffen. Kommen wir doch mal vielleicht zum Ausgleich. Erstmal geht dem ja ein Freistoß voraus.
Auch da kann man wieder sagen, naja, ein wirklich guter Torwart. Ich meine, Schalke hat ja auch einige Torwartprobleme diese Saison. Ein wirklich guter Torwart muss den vielleicht auch nicht so abprallen lassen, wie das dann Schubert halt tut. Der Ball kommt ja doch relativ zentral, auch wenn Stöger ja sonst eigentlich eher nicht derjenige ist, der da aus 25, 30 Metern irgendwie mal halt das dann schafft, irgendwie mal einen Ball so zu treffen. Aber
war schon ein ganz guter Schuss.
Auf jeden Fall. Guter Schuss, aber den muss er halt dann zur Seite abwehren, würde ich auch so sehen. Nicht nach vorne. Aber war schon ein schöner Freistoß.
Ja.
Muss man auch auf mal jeden sagen. Fall. Ja. Und da muss halt dann ein Goalgetter stehen, wie man so schön sagt.
Das hat er mit seinem
Nähe stehen. Also ich muss sagen, absolut großartig. Also finde ich ganz hervorragend. Also es hat gerade einem wirklich innerliche Freude, halt so diese Cleverness, so wie, weiß ich nicht, Pippo Inzaghi halt immer auf der Abseitslinie irgendwie balanciert ist, halt so genau zwischen Foul und korrektem Körpereinsatz halt irgendwie zu balancieren, dass halt irgendwie klar ist, okay, das ist keine klare Fehlentscheidung, das wird nicht zurückgenommen, das Tor. Super, also fand ich ganz überragend von Ruben Hennings. Große Freude gemacht, das zu sehen, wie er dieses Tor erzielt.
Und das 2:1 ist ja dann auch wieder eine Standard. Und ich muss sagen, die haben das mit der kurzen Ecke ja jetzt in den letzten Wochen sehr häufig probiert.
Ja, und in dem Spiel haben sie, glaube ich, auch 34 Mal probiert und dann bei einem hat es geklappt.
Ich find schön, dass das jetzt endlich mal zum Erfolg geführt hat. Weil sie haben es so oft probiert. Und mit Sicherheit haben sie im Training da eine höhere Trefferausbeute als in den vergangenen Spielen gehabt. Und endlich hat es mal geklappt. Es war schon gut, die Ecke. War schon eine gute Idee. Aber war halt auch nur Schalke, ne?
Ja. Dann steht es 2:1 durch Kenan Karaman.
Hans-Mann. Man wartet dann ja doch irgendwie eigentlich nur darauf, wie die Fortuna das dann halt irgendwie doch noch herschenkt, was passiert ist. Also es gab wirklich dann ja auch wie so eine Phase, wo man dachte so, oh Gott, ey, wie es natürlich musste es irgendwie so kommen, dass man sich dann halt von dieser Schalker Mannschaft halt irgendwie noch ein 2:2 irgendwie reinschenken lässt, um halt irgendwie so den Trend der letzten Wochen und Monate irgendwie zu bestätigen, dass man es halt irgendwie nicht schafft, irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Und ja, letztendlich kriegt man es dann ja doch noch irgendwie über die Zeit. Und ich weiß, dass wir da irgendwie dann noch sehr auch kurz nochmal angeregt darüber diskutiert haben, in den Schlussminuten, ob es jetzt zu dem Zeitpunkt wichtiger wäre, dass man halt irgendwie einen Konter vernünftig setzt. Ich meine, um dann einfach den Deckel drauf zu haben und einfach mal so ein Erfolgserlebnis in den Schlussminuten zu haben, anstatt mal so ein Negativerlebnis. Es gab dann ja auch wirklich durchaus diese eine Riesenchance für Skripski,
die ja
irgendwie schon so ein bisschen auch in der Art und Weise, wie man diesen Konter angeht, irgendwie ja schon irgendwie ein bisschen hinterherhängt. Das hätte man irgendwie alles ein bisschen schneller und eleganter, glaube ich, lösen können. Hätte dann irgendwie noch einen wesentlich klareren Weg zum leeren Tor irgendwie gehabt. Aber trotzdem kommt man dann ja irgendwie in eine ziemlich aussichtsreiche Position und Skripski kriegt dann den Ball irgendwie nicht im Tor unter.
Also ich muss sagen, da war ich wirklich froh, dass das in der 95. Spielminute war. Weil also diese wirklich vergebene Chance, die hätte sich sonst in der gesamten Mannschaft nochmal festgesetzt und dann wäre das Zittern losgegangen, wenn es da noch länger gewesen wäre, da bin ich mir sicher. Nach den ganzen Punkten, die man da verspielt hat, in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich in der gesamten Saison, wäre das echt bitter gewesen, wenn es da irgendwie erst 85. Minute gewesen wäre.
Ja. Das ist halt auch so der Punkt, über den wir dann geredet haben. Ist es jetzt wichtiger, da quasi so ein 3:1 in der Schlussminute irgendwie zu machen? Oder ist es vielleicht noch wichtiger, halt irgendwie dann auf den Zahnfleisch sich dann da auch, wenn es halt gegen eine absolut nicht erstligatauglich Schalker Mannschaft ist, halt dann dieses 2:1 irgendwie über die Zeit zu bringen?
So einmal einen knappen Vorsprung.
Genau, einmal einen knappen Vorsprung, genau. Absolut.
Ja, also ich glaube tatsächlich, in Anbetracht des darauffolgenden Programms von den vier Spielen, wovon jetzt eins weg ist, würde ich eher sagen, dass es jetzt nicht so den Unterschied gemacht hätte, wenn man das Tor gemacht hat, sondern am Ende war es jetzt einfach wichtig, diese drei Punkte für die Tabelle mitzunehmen. Und
ja, aber es gab
keine
ja,
Ahnung.
Also ich habe diese Skripski-Chance, das hat mich schon emotional, war ich schon zu dem Zeitpunkt nämlich ziemlich angefasst, weil kurz vorher, das muss ich jetzt doch nochmal, hat Erik Tommy an der Schalker Eckfahne den Ball. Ja, wie man das halt so macht, um dann ein bisschen Zeit zu schinden. Und es gibt keinen, der das so kann wie Erik Tommy, ja? Mit so einer leicht fahrlässigen Bewegung des Fußgelenks schießt er zwar den Schalker an, der Ball geht aber nicht ins Aus, sondern der geht dann die Seitenauslinie lang und der Schöpf schnappt sich diesen Ball und läuft einfach über den halben Platz. Also vor euren inneren Augen könnt ihr quasi mich hektisch neben Schöpf her sprinten sehen und schreien, haltet den auf! Ja, und dann hat irgendwie Botzek sich irgendwie
viel zu spät,
25 Meter von dem eigenen Tor dann doch mal das Herz gefasst und hat ihn umgewämst. Ja. Aber was passiert hier? Und ich war mir noch nie so sicher, dass ein Tor fällt, wie bei diesem Freistoß. Und Kastenmeier hat dann quasi sofort runtergepflückt und dann war ja darauf folgte dann die Skripski-Chance. Mhm. Aber da merkte man schon, dass man so leicht empfänglich ist für so Grundnervosität. Zustand war
kann man
auch noch
als gerne auch noch mal den Namen nennen. Es ist halt Stöger, der dieses Foul nicht macht. Das ist auch wirklich auch das erste Mal, nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Das war, glaube ich, auch beim Gegentor, was in Saarbrücken halt fällt. So, dass man da halt einfach ganz glasklar halt einfach, ich weiß nicht, wie viele hundert Meter vor dem eigenen Tor halt einfach faulen kann, ein einfaches easy Foul machen kann und dann ist die Situation halt absolut ungefährlich. Aber dadurch, dass halt dieses Foul nicht gemacht wird, ist dann halt irgendwie erstmal dieser riesige Raum frei, durch den er dann halt durchmarschieren kann, so bis dann halt irgendwie endlich mal Gottsack dann Zugriff bekommt und natürlich halt auch das Foul dann macht. So. Klar.
Ja, das ist ja halt klare Aufgabenverteilung, ne? Einer fürs Rustikale und einer fürs schöne Bier, ne? Ja. Würden wir dann auch weiter verfolgen in den nächsten Wochen, ob er möglicherweise nicht nur nach dem Spiel das Trikot in ein blaues getauscht hat, sondern ob es da vielleicht hingeht. Seit Dienstag oder seit gestern wird auch vermeldet auf jeden Fall, dass er sämtliche Angebote, die nochmal von Fortuna-Seite gemacht wurden, ausgeschlagen hat, sodass Stöger wohl zu 99,9% weg sein sollte. In der nächsten Saison.
Ja, aber ganz ehrlich, also, wenn ich Kevin Stöger wäre, ja, der will halt Bundesliga spielen oder erste Liga spielen, das kann er auch. Und aktuell, er ist halt vertragslos, da hat er halt alle Trümpfe in der Hand. Und die Vereine, wegen der aktuellen Transfersituation, über die wir schon gesprochen haben, werden halt so einen Spieler halt mit Handkuss nehmen. Weil er ja gezeigt hat, auch nach der Verletzung, gut zurückgekommen, dass es keine Eintagsfliege war, unbedingt letzte Saison, sondern dass er tatsächlich ein guter sein kann.
Kommt wahrscheinlich irgendwie auch aus einer für andere Vereine halt ziemlich geringen Gehaltsklasse irgendwie noch. So dass man wahrscheinlich auch da, indem er da jetzt sein Gehalt wahrscheinlich vervielfachen wird, von dem, was er derzeit bei Fortuna verdient, wird es trotzdem noch irgendwie finanziell relativ gut darstellbar sein für nahezu alle Vereine.
Jeden.
Genau. Und von daher, also ja, kann man ihm da irgendwie nur alles Gute wünschen, wahrscheinlich. Und ja.
Ja, ich bin gespannt.
So traurig, wie es ist.
Wird ja auch kolportiert, er hätte Angebote aus England, soll er mal nicht innerhalb der Bundesliga wechseln. Das fände ich
schon ganz angenehm.
Ja. Ja, dann kam was nicht so Nettes, dann kam die Zahnarztbehandlung, wie war das? Irgendwie zum Zahnarzt muss man halt auch mal und da muss man durch und das war dann unser Spiel in München, wo man sehen muss, wir werden gleich nochmal auch darauf vielleicht kurz eingehen können, wie wir sonst so die Spiele empfinden, wenn Fans da sind, aber generell lässt sich ja schon mal festhalten, so als kleines Zwischenfazit der ersten Geisterspieltage, dass tatsächlich es sich schon so ein bisschen anzudeuten scheint, dass sich die Favoriten auch meist durchsetzen. Also dass Überraschungen seltener werden. Und ja, das haben wir dann am Samstag mitbekommen. Habt ihr es gesehen?
Ich habe es gar nicht gesehen, leider. Nein.
Ja, ich habe es bis zum 2-0, glaube ich. Danach habe ich es nebenher laufen lassen, aber nicht mehr voller Aufmerksamkeit.
Ich habe mir tatsächlich die erste Halbzeit komplett aufmerksam reingezogen. Ja, war halt ein Klassenunterschied. Vielleicht sogar zwei Klassenunterschied. Wenn das jetzt irgendwie in so einer englischen Woche gewesen wäre und man, also es war ja zum Ende der englischen Woche, aber man hätte irgendwie jetzt am Mittwoch noch ein Spiel, dann hätte man so schön austrudeln lassen können, aber so haben am Ende die Bayern austrudeln lassen und zum Anfang der zweiten Halbzeit war nur meine einzige Idee, kann jetzt das Geisterspiel, die Geisterspielkulisse mal wieder dazu führen, dass wir mal wieder ein zweistelliges Ergebnis in der Bundesliga haben. Ja. Also da habe ich kurz drüber nachgedacht. Ja. Traurig. Deshalb braucht man auch gar nicht viele Worte zu verlieren.
Nö.
Nichts hinzuzufügen.
Ja, genau. Also geht mir ähnlich. Ich habe das Spiel halt auch nicht gesehen und deswegen da jetzt auch sehr, sehr wenig zu beizutragen und ja, auch einfach aus Gründen, ich glaube, ich habe das in unserem Chat dann Belastungssteuerung genannt, weil ich irgendwie zu schwierig fand, mir das dann irgendwie anzugucken, weil ich wirklich einfach exakt null Hoffnung hatte, dass da irgendwas passiert. Was man, glaube ich, irgendwie auch ganz gut sehen kann, wenn man sich so die Fortuna-Spiele der letzten Jahre halt gegen Mannschaften anguckt, die nicht, also gegen diese ganz großen Champions League-Mannschaften halt wie anguckt. So, wenn die in großen Krisen waren, dann hat der Fortuna mal irgendwie immer mal ganz gut aussehen können, so das ein oder andere Spiel gegen Dortmund oder halt natürlich immer das, immer gern genommen, das unvergessene Luke Bacchio-Spiel, wo er letzte Saison, glaube ich, 3 Tore schießt, als Bayern ja wirklich irgendwie da komplett in sich zusammengefallen ist, mehr oder weniger für ihre Maßstäbe. Aber ich glaube, wenn eine Mannschaft halt so auftritt, wie Bayern München das im Augenblick tut, dann hat Fortuna da einfach im Augenblick, also einfach auch historisch jetzt die letzten Jahre nichts, aber wirklich gar nichts zu bestellen, kriegt immer mindestens 4 Gegentore und schießt dann, wenn überhaupt mal irgendwie glücklich, vielleicht irgendwie eins in der Schlussminute, aber eigentlich eher nicht. Und ja,
ja, aber also da möchte ich gerne nämlich nochmal ich glaube, wir haben mal drüber gesprochen, auf dein Empfinden eingehen, dass solche Spiele auch, wenn das Publikum da ist, im Prinzip so ähnlich sind, wie ich es eben beschrieben habe mit der Zahnarztbehandlung, dass du das dir gar nicht angucken willst, weil der Unterschied einfach doch viel zu deutlich ist. Also so Spiele gegen die Leipziger Mannschaft fallen da vielleicht auch noch drunter. Wie hast du das so in den letzten Jahren empfunden? Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also wenn man nämlich jetzt zum Beispiel die Spiele in München nimmt, vor dem jetzigen, die waren 3-3 und 2-3. Also auch davor, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, Lumpi Lamberts hat damals da in München getroffen. Und
über welches Jahr reden wir denn da? Das ist doch jetzt irgendwie 2011 oder 2012 oder so.
Das ja, aber
jetzt,
das
meine ich jetzt gar nicht. Das ist halt, ja, aber das ist jetzt für mich eine andere Ära, das meine ich nicht. Also,
gut, dann letztes Jahr in Dortmund man auch gut ausgesehen.
Also gegen halt eine Dortmunder Mannschaft, die damals sich unfassbar, das war mitten in dieser Dortmunder Trottelphase halt, wo
Dortmund. Aber bis dahin unbesiegt, Lu.
Nee, in Dortmund meinte Lu.
Ach so, in Dortmund.
Nee.
Ja. Ja, aber zu Hause, ja, okay.
Ja, also ich kann das schon verstehen irgendwie, wenn man da zum Spiel geht und sagt, ey, das ist halt heute nur eine Frage der Höhe der Niederlage. Es ist natürlich nicht so geil, aber ich muss sagen, ich fand damals meine Auswärtstour in Frankfurt, wo Fortuna 7-1 verloren hat, fand ich auch recht lustig. Also es war trotzdem irgendwie lustig.
Ja, aber trotzdem, wenn man irgendwie dann gegen Frankfurt spielt, hat man ja trotzdem irgendwie nicht das Gefühl, dass man sich da irgendwie noch mitschuldig macht. Also irgendwie, wenn ich halt gegen diese Mannschaften spiele, also die ich jetzt natürlich irgendwie auch nicht alle auf eine selbe Stufe stellen will, ist natürlich ist es nochmal 10.000 Mal schlimmer, gegen Leipzig zu spielen als gegen Bayern. Und das ist schlimmer, als gegen Dortmund zu spielen. Aber einfach auch, ja, gegen diese Mannschaften zu spielen, die halt einfach über Jahre hinaus halt irgendwie durch die finanziellen Mittel der Champions League halt gemästet wurden. Oder gut, bei Leipzig sind sie dann nochmal durch andere Gegebenheiten halt gemästet worden, aber die halt einfach komplett eigentlich nichts mehr in dieser Liga halt verloren haben. Also das macht mir einfach keine Freude. Und irgendwie auch so richtig, also ich habe auch gemerkt, so selbst dieses 3:3, was es damals halt gegen Bayern gab, das ist irgendwie nicht mehr dasselbe, wie wenn man, glaube ich, früher gegen Bayern München irgendwie einen Punkt geholt hätte, weil man irgendwie schon denkt, so ja, trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen, ja, ach, ich weiß nicht. Also irgendwie, ich empfinde es einfach jedes Mal als absolut ungerecht, halt gegen diese Mannschaften antreten zu müssen. Ich weiß, es geht nicht allen so. Für viele ist das ja irgendwie immer noch ein totales Highlight, irgendwie gegen diese Dickschiffe dann irgendwie ran zu dürfen. Aber mich interessiert es ehrlicherweise wirklich nicht besonders. Und wenn ich mir jetzt dann halt irgendwie überlege, wie es dann letzte Saison war, da bin ich wirklich auch irgendwie schon immer eher ungern dann zu den Heimspielen, gerade gegen Leipzig, aber halt irgendwie auch gegen Bayern gefahren. Ich dachte, der total über diese hohen und klaren erwartbaren Niederlagen irgendwie geärgert. Und ja, und jetzt, wo jetzt irgendwie nicht mal Fans im Stadion sind, fehlt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen die Kraft, um mir das dann halt wirklich dann auch zu geben.
Also das kann ich schon ein bisschen, also tatsächlich, bei dem 3:3 war ich ja im Stadion und das war schon emotional, das war bestimmt schon ganz, oder? Nice.
Ja,
da würde ich das jetzt nicht unterschreiben, aber ich verstehe halt, was du meinst, weil das natürlich all das verkörpert, also das führt einem ja vor Augen, was auch alles falsch läuft. Ja, du hast es jetzt ja in Worten gefasst mit Leipzig, aber auch natürlich die ungerechte Verteilung von Geldern, gerade von Vereinen, die halt permanent in der Champions League spielen. Du spielst halt gegen Spieler, die verdienen im Jahr so viel wie der Etat von der Fortuna, so mehr oder weniger. Ne? Und das ist alles ein bisschen problematisch. Also ich kann das schon nachvollziehen. Und was jetzt kommt mit den Spielen gegen Dortmund und gegen Leipzig, der Fortuna, ja, braucht man nicht gucken. So, oder? Also kann man natürlich gucken, aber...
Ja, also ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass es mir absolut, dass es halt genau die richtige Entscheidung gewesen ist, irgendwie, dass es mir total gut getan hat, das nicht zu gucken. Ich habe dann halt irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich habe irgendwie dann irgendwann Ende der zweiten Halbzeit mal so kurz aufs Handy geschaut und gesehen, so ach, irgendwie 4:0 oder 5:0, ich weiß gar nicht mehr. Und dann dachte ich nur so, ja, okay, alles richtig gemacht. Und war dann halt irgendwie einmal nicht extra nochmal zusätzlich zu dieser Niederlage halt wütend auf mich selbst, dass ich halt irgendwie diese Zeit da vergeudet habe, weil, wie ich das ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet habe, ich glaube auch nicht, dass man jetzt so wahnsinnig viel daraus meistens mitnehmen kann aus so einem Spiel für die Zukunft, um halt irgendwie zu denken, okay, ich erfahre noch mehr über die Mannschaft, ich erfahre noch mehr über die Spielweise, so, weil man sich da ja wirklich meistens einfach nur irgendwie hinten reinstellt und versucht, das irgendwie wegzuverteidigen, und dann kriegt man aber doch ein schnelles Tor und dann ist es dann irgendwie auch gewesen. Und ja, und deswegen ist es auch wirklich jetzt gerade, ich meine, so traurig das ja irgendwie auch so ein bisschen ist, weil es jetzt ja gerade für Fortuna so ein bisschen um die Wurst geht. Es sind jetzt irgendwie noch 5 Spiele und es geht irgendwie um alles. Sieht ja wirklich nicht besonders gut aus, aber ich glaube trotzdem, dass einfach, weil ich mir gegen Dortmund und gegen Leipzig in diesen Spielen, die jetzt da kommen, nichts ausrechne, werde ich die auch wieder nicht gucken. Und einfach hoffen, dass man die anderen 3, die in meinen Augen halt irgendwie zumindest in der Theorie halt gewinnbare Spiele sind, so dass die, oder halt Spiele, wo man noch was holen kann, die werde ich mir anschauen. Aber die anderen beiden halt irgendwie eben nicht.
Ja, wobei man halt auch tatsächlich das mal im Auge behalten muss. Mal sehen, wie sich die Datenlage dann noch, sag ich mal, zu einer richtigen Stichprobe ausweiten lässt, wie lange es noch Geisterspiele geben wird. Ich glaube es halt wirklich, dass man am Ende sagen wird, Favoritenschreck oder irgendwie Ausrutscher oder irgendwelche Überraschungen wird es deutlich weniger geben, solange keine Fans im Stadion sind. Das glaube ich nach wie vor. Und deshalb kann man eigentlich realistischerweise mal mit maximal 9 Punkten aus den verbleibenden Spielen planen. Das sehe ich
aber
auch so.
Aber deswegen kann man ja auch eigentlich realistischerweise damit planen, dass Union Berlin jetzt keinen einzigen Punkt mehr holt.
Na, die haben das aber nicht nur Bayern, Dortmund, Leverkusen und Gladbach als Gegner noch.
Schau dir mal an, gegen wen die noch spielen. Ich dachte das nämlich eigentlich auch, das war auch so ein bisschen so eine These, mit der ich irgendwie in diese Aufnahme gegangen bin, weil man ja schon eigentlich wollte ich mir das noch so ein bisschen für die nächsten Wochen so ein bisschen aufbewahren. Wenn man sowieso wahrscheinlich ein bisschen mehr irgendwie noch nach links und rechts gucken muss, weil die Fortuna relativ aussichtslos in die Spiele geht, da jetzt mal so ein bisschen auf die anderen Vereine zu schauen und gerade irgendwie auf Union Berlin, weil es ja wirklich nicht so aussieht, als ob die noch wahnsinnig, also als ob die nochmal genau das auf den Platz bekommen, was sie in der Hinrunde und auch am Anfang der Rückrunde auf den Platz bekommen haben. Aber wenn du dir da anguckst, wer da die Gegner sind, also da
hast du natürlich recht.
Da ist die Fortuna am 34. Spieltag noch fast der schwerste.
Ja, ich glaube, auf die brauchen wir, ich glaube, Mainz müsste man noch schauen. Wir haben alle, glaube ich, das Gefühl, dass Bremen jetzt noch die Punkte holen wird. Und, aber vielleicht noch Mainz, aber es wird einfach.
Ja, also Union spielt nämlich noch genau gegen Paderborn, ne? Das
ist ja. Schalke, Köln, Paderborn, Hoffenheim.
Ja. Gegen Schalke sind halt drei sichere Punkte. Also es tut mir leid. Also ich meine, es kann natürlich irgendwie auch immer noch sein, also ich mag das ja immer mit den Trainerdiskussionen nicht so sehr, aber naja, also die wissen schon, dass die auch vielleicht da nochmal was, also ich meine, klar, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie eine nachhaltige, bessere Lösung gibt, aber das macht ja trotzdem, trotzdem könnte man es doch mal bei Schalke mal mit einem anderen Trainer versuchen, sorry für
die haben in den letzten Jahren so viel Geld ausgegeben für Abfindungen von irgendwelchen Trainern, mit denen sie eine neue Ära begründen wollten. Ich glaube, da ist die Kriegskasse auch nicht so gut gefüllt. Die können sich einfach nicht leisten. Solange es nicht noch wirklich die Gefahr geben wird, dass sie die Liga nach unten verlassen, ist es einfach zu teuer, den gehen zu lassen.
Aber kann man da nicht wenigstens, also so wie das ja dann oft dann irgendwie auch immer so italienische Vereine machen, einfach irgendwen der letzten zwei, drei Trainer, die man noch bezahlt, nehmen? Also irgendwas ändern halt. Wieso denn? Ich finde es wirklich, also so wie Schalke auftritt. Also sorry, das ist ja wohl ein absolut gangbarer Weg.
Ich glaube, das ist einfach, die haben halt keine Ziele mehr, wofür die einen Trainerwechsel brauchen. Ja, das Ziel ist halt, wirtschaftlich zu überleben. Und da wäre Trainerwechsel halt teuer. Und die bleiben ja drin.
Bringt dir halt einen Sieg, zahlst du da mehr Punkteprämie, als du am Ende Fernsehgelder für
gut.
Für den Tabellenplatz halt rausbekommst. Oder? Ja. Das ist ja dann vielleicht auch manchmal von Verein so unterschiedlich. Vielleicht sagt uns das einiges, sagt das einiges darüber aus, wie halt die Schalker Vertragsstrukturen bei den Spielern oft ausgehandelt sind. Dass es dann nämlich wahrscheinlich häufig sehr hohe Punkteprämien gibt.
Unabhängig davon, dass wir uns natürlich, wir sind ja jetzt erst in unserer ersten Saison des Podcasts, wird es sich ja immer so ergeben, dass wir gegen Ende der Saison notgedrungen, wenn es eng wird, auch den Blick ein bisschen auf die anderen Vereine weiten. Am vergangenen Wochenende, bevor wir jetzt in die Zukunft vielleicht schauen, hat man das Blickfeld auch ein bisschen geweitet, weil wir generell über die Situation, die nicht nur wegen Corona momentan merkwürdig ist, sondern auch in USA durch die ganz schlimme Situation, die ganz schlimme Tat, ich weiß nicht, darf man es schon Mord nennen? Offiziell, ja. Also den Mord an Floyd, an dem, wie heißt er, Lloyd Floyd, ne?
George Floyd,
die jetzt tatsächlich zu, ja, möglicherweise 69er Jahren in Unruhen in den USA führen wird und wo man natürlich sagen muss, man kann sich aus der Ferne nur mit den Protesten solidarisieren, wo wir wieder bei dem Wort wären, was wir in unserem letzten Podcast irgendwann länger diskutiert haben. Hier macht es wirklich Sinn. Und da gab es ja jetzt einige Aktionen, auch ab Wochenende und auch im Umfeld der Fortuna, in der sich mit den Protesten in den USA Spieler und auch Vereine solidarisiert haben. Ihr habt das, glaube ich, auch ganz ein bisschen verfolgt, was in sozialen Medien bei der Fortuna da so gelaufen ist.
Ja, also der Spieler, der da am stärksten präsent ist, ist Zach Steffen, eben selbst Afroamerikaner, der auf Twitter...
Und Amerikaner auch.
Ne? Ja, genau, ja, Afroamerikaner, ja. Der sehr präsent ist, der Videos teilt, Also super viel macht er nicht, aber er ist schon ja, doch sehr aktiv. Und die Fortuna hat heute unter Hinweis auf die Vereinssatzung, die ja dem Verein auch als Auftrag mitgibt, sich gegen Rassismus zu engagieren und sich dem entgegenzustellen, eben diesen ja, Black Tuesday, Blackout Tuesday, also eine schwarze Folie, wie wir wissen, wie man das sagen will, getwittert und eben mit Hinweis darauf, dass die Vereinssatzung hier relativ eindeutig ist. Und das verweist ja so ein bisschen auf diese sehr absurden Diskussionen, die dann nachdem der Schalker McKennie mit dem Armband aufgelaufen ist und wohl noch vom Schiedsrichter gebeten worden ist, das abzunehmen und es ablehnte unter Verweis auf die diversen Aktionen der Fußballverbände gegen Rassismus, dass ihm danach auch noch jetzt, ich weiß gar nicht, ob das noch akut ist, aber ein Sportgerichtsverfahren oder eine Sanktionierung darf. Ja, darum geht es jetzt. Das, weil es eine Äußerung ist, ein Protest, der nicht, es dürfen quasi Spieler nicht. und die Dortmunder Spieler Achraf Hakimi und Jadon Sancho haben ja auch T-Shirts getragen, und, wo sie mit für Justice for George Floyd draufstehen hatten. Und in diesem Zusammenhang gab es jetzt so mehrere sehr eigenwillige Kommentare, der dümmsten bei der Deutschen Welle, aber auch bei der Rheinischen Post. Gianni Costa hat da was geschrieben, so nach dem Motto: Ja, es ist schon richtig, dass die Verbände da jetzt genauer draufschauen, weil wenn jetzt quasi diese Solidaraktion oder die Erinnerung an George Floyd auf T-Shirt stehen kann, dann kann man ja theoretisch auch was über die AfD, was Positives machen, und dann müsste der DFB ja genauso einschreiten. Und das war dann halt so ein bisschen das Argument, was hanebüchend ist, weil es halt hier auch so ein bisschen dieser merkwürdige Zeitgeist deutlich wird, dass jede Äußerung, jede Meinungsäußerung erstmal gleichwertig ist.
Ich finde das so furchtbar.
Einfach nicht stimmt. Ja. Ja, was prinzipiell nicht stimmt, Meinungen können fundierter oder weniger fundiert sein, können menschenfeindlicher und menschenfreundlicher sein, können halt auch demokratischer und indemokratischer sein oder halt auch näher an dem sein, was der Verband zumindest offiziell permanent vor sich herträgt, aber wo man immer schon die Fragen kann, wie das eigentlich fundiert ist. Und diese Argumente sind natürlich einfach vollkommen bescheuert.
Ja, das erinnert mich immer sehr stark daran. Also ich war von einer guten halben Jahr, habe ich hier eine Taxifahrerin gehabt, die offensichtlich einer eher rechtsgerichteten Fanszene hier in Berlin angehört. Und mit der habe ich da irgendwie nachts im Taxi, als sie mich nach Hause gefahren hat, noch ordentlich mich gestritten. Das war trotzdem okay. Und da kommt dann immer irgendwann dieses Argument von diesen eher rechten oder klar rechten, aber auch bei den eher rechten Fangruppierungen. Ja, Politik hat ja im Stadion nichts verloren. Ist dann immer dieses Argument so, ja, aber was ihr da macht, das sind entweder rassistische Äußerungen oder das ist Politik. Aber nein, Politik ist immer nur das, was, sag ich mal, antirassistisch ist oder was links ist. Das hat im Stadion nichts verloren. Das ist nämlich eigentlich das, was damit gemeint ist. Und das ist ja im Prinzip etwas, was ich überhaupt nicht unterschreiben würde, weil Gesellschaft hat immer irgendwie, Politik ist eingebettet in Gesellschaft und verflochten mit Gesellschaft, und da gehört einfach der Fußball mit dazu. Und deshalb gehört für mich tatsächlich auch politische, man muss nicht politisch sein, aber es gehört auf jeden Fall zu den Fanszenen meiner Meinung nach mit dazu.
Ja, ich glaube, da gibt es halt irgendwie zwei Punkte. Also zum einen, es gibt es gibt halt immer diese mehr irgendwie Fußball hat im Stadion, Politik hat im Stadion nichts verloren, was einfach Quatsch ist, weil einfach historisch Politik immer im Stadion präsent gewesen ist, immer in welcher Form auch immer. Fußball ist immer instrumentalisiert worden, es hat immer politische Botschaften gegeben und so weiter und so fort. Also dass dieses Argument überhaupt irgendwie noch valide herangeführt wird, ist einfach wie historisch vollkommener Quatsch so. Und dann gibt es einfach den zweiten Punkt, dass man einfach auch sagen muss, inwiefern ist es überhaupt politisch, sich gegen extreme Menschenverachtung zu äußern. So, das ist doch eigentlich nichts Politisches. Das ist die Basis dafür, dass wir gegen Menschenverachtung sind. Das ist die Basis dafür, dass wir morgens früh aufstehen und überhaupt Gesellschaft spielen, so dass wir überhaupt an der Gesellschaft irgendwie teilnehmen. Das ist die absolute Basis dafür, dass wir zusammenleben. Das ist keine Politik. So, das ist die Basis unseres Zusammenlebens. Tut mir furchtbar leid. Also,
nee. Ja. Es gibt historisch gesehen auch andere Formen des Zusammenlebens. Also ich finde, der Begriff des Politischen ist halt hier, der wird dann immer so, wie Tim das eben auch sagte, aber dass Politik eben etwas ist, was von Gesellschaft nicht zu trennen ist, ja.
Ja.
Ich würde auch gar nicht in Abrede stellen, dass, was du eben beschrieben hast, Lou, dieses gemeinsame, ja, im Prinzip ja Werte, die auf Menschenrecht und Menschenwürde abnimmt, das würde ich schon auch als, das ist politisch, weil es schon alternative politische Modelle dazu gibt, ja, die eben menschenverachtend sind, aber das ist absurd, das irgendwo rauszudrehen und zu sagen, es gibt keinen Ort, der nicht politisch ist, und deshalb ist auch der Fußball immer politisch. Sei es jetzt, ob der jetzt tatsächlich bewusst in einer Richtung instrumentalisiert worden ist oder einfach, weil er existiert.
Ja. Aber bei dieser Taxifahrerin und bei vielen, glaube ich, auch so rechteren Fangruppierungen ist das halt immer so dieses Argument, Politik hat im Stadion nichts zu suchen, weil wir lassen uns die Hegemonie, die wir bei unserem Verein aufgebaut haben, dass wir halt klar rechts stehen, die wollen wir uns nicht streitig machen lassen. Und das heißt, jeder, der nicht das teilt, was wir in die Kurve tragen, ist dann derjenige, der Politik ins Stadion trägt, wo die Politik eigentlich nichts verloren hätte. Das ist halt immer so dieses Argument. Das habe ich probiert, dieser Taxifahrerin auch klar zu machen. Aber es war ja ein klares Verhältnis, Vertragsverhältnis, dass ich sie am Ende dafür bezahle, dass sie mich von A nach B gefahren hat. Und es war sehr lustig.
Das war nicht die 4 € Kurzstrecke.
Nee, es war etwas länger. Wir konnten ausführlich debattieren.
So. Ja, aber das war am Anfang, was jetzt der Costa auf der Rheinischen Post und diese Deutschen Welle, was ich da gelesen habe, das war eher so ein juristisches Argument, was aber nicht darum besser ist, weil die jetzt sagen, ja, also wenn der DFB quasi nicht alles gleich bestraft, ja, jede Meinungsäußerung, dann ist das quasi, dann fällt dieses Kartenhaus zusammen. Das heißt, wenn jetzt jemand in einem Jahr einen Gerechtigkeit für Beate Zschäpe T-Shirt tragen würde, dann könnte der quasi sagen, ja, warum sollte ich hier bestraft werden, wenn halt die Justice for George Floyd nicht bestraft worden sind. Aber diese Denke ist halt komplett bescheuert. Also, weil das dahinter steckt halt erstens, dass, glaube ich, auch im juristischen Sinne das nicht so klar ist. Selbst wenn diese Person dann die Strafe nicht bezahlen wollen würde und es vor ein ordentliches Gericht gehen würde, jedes Mal, ja, dann soll der DFB oder die DFL das halt machen. Weil sie halt auch quasi dann immer sagen, es gibt halt Dinge, für die stehen wir. Und Menschen, weil sie eine schwarze Hautfarbe haben, zu töten, dafür stehen wir nicht. Wir stehen auch nicht dafür, Neonazi-Scheiße zu sein. Ja? Und das kann man in solchen Akten auch mal klarer formulieren. Und nicht, indem man halt das ist halt die feige Lösung, ist ja, wir verbieten halt alles, jeden Protest, weil dann müssen wir uns damit nicht auseinandersetzen und dann müssen wir uns nicht positionieren, außer für schöne Fotos, wo No to Racism draufsteht. Aber die, wenn es mal drauf ankommt, dann können wir das Thema schön beiseite stellen.
Und auch sonst kann man ja, glaube ich, durchaus mal nochmal ansprechen, dass es ja auch immer schon irgendwie sehr unausgewogene Rechtsprechung beim DFB gibt und sich da bisher auch nie jemand drüber beschwert hat. Also es ist ja sowieso so, dass du halt irgendwie, wenn in deinem Stadion Spieler massiv rassistisch beleidigt werden, dass du da viel, viel weniger, wenn überhaupt, zur Kasse gebeten wirst, wie wenn halt irgendwo ein paar 13-Jährige ein bisschen Pyro abbrennen. Also diese absolute Unverhältnismäßigkeit in der Strafform beim DFB ist ja sowieso einfach schon Tradition und gehört ja eigentlich schon zur DNA dieses Verbands absolut dazu.
Aber was ist genau jetzt nochmal die Stellungnahme, warum diese Dinge bestraft werden sollen?
Weil politischer Protest von Einzelspielern nicht erlaubt ist. Oder solche Dinge. Also ob die jetzt bestraft werden, ist ja die andere Frage. Die FIFA hat, glaube ich, schon deutlich gemacht, dass sie das eher ungünstig fänden, wenn es da Strafen gibt. Aber theoretisch, wie gesagt, Zweier als der Schiedsrichter hat ja auch erst darum gebeten, das zu tun. Und die prüfen das jetzt. Und allein das ist schon, naja.
Also was meint ihr, was passiert wäre, wenn es solche Solidaritätsbekundungen gegeben hätte für einen Fall, der in Deutschland passiert wäre?
Das finde ich eine ganz spannende Frage.
Weil, also ich sag mal, deshalb habe ich jetzt nachgefragt, ob ihr die konkrete Begründung des DFBs irgendwo nachgelesen habt.
Das wird ja jetzt erstmal nur geprüft. Ich glaube, es
geht. Weil wenn die Begründung ist, es ist in Amerika, in Anführungszeichen, dadurch weit weg, keine Ahnung, wenn man irgendwie dem einen Riegel vorschieben will, dass jetzt nicht ständig für irgendwelche Undinge, die ständig auf dieser Welt passiert, T-Shirts nach Jubeln gezeigt werden, dann würde ich es trotzdem nicht gutheißen. Aber es wäre eine andere Begründung, als also die räumliche Distanz zu sagen, okay, auf die USA guckt jeder momentan, das ist wirklich ganz grauenhaft, aber ich glaube, dass tatsächlich leider Gottes rassistische Polizeigewalt auf dieser Welt stattfindet, die wir nicht so mitbekommen.
Zum Beispiel in Deutschland.
Zum Beispiel in Deutschland, ja. Ja, ich glaube, das ist nämlich, aber dann, ich finde nämlich, das ist, was du jetzt hier sagst, diese Entfernung. Also man kann ja auch sagen, die Vereine nämlich, die haben sich ja jetzt, der Verband hat das eine gemacht, quasi diese Untersuchung, sportrechtliche, die Vereine haben sich alle relativ klar positioniert, indem sie einzelne Spieler, die dann halt hingekniet haben, wie Marcus Thuram zum Beispiel, dann auch auf ihren Twitter-Kanälen sehr prominent gemacht haben, und die Fortuna hat es wieder auch gemacht, und auch alle anderen Vereine haben das mehr oder weniger auch mitgetragen. Aber da ist ja das, da, auch da kann man überlegen, dass sie das für einen Fall in den USA machen, ist für die halt auch leichter, weil das halt weit weg ist. Und wenn es in Deutschland wäre, ist die Frage, wie reagieren die dann auf sowas, und würden die das auch so leicht von der Hand gehen? Und das will ich auch nur jetzt mal ganz kurz, wir müssen jetzt auch nicht mehr ewig darüber reden, aber auch hier fallen einem ja wieder so Punkte auf, wo einem wieder so der Kloß im Hals stecken bleibt, dass die Vereine bei solchen Themen dann halt schnell den Twitter-Account nutzen und das mitnehmen, hat man das Gefühl, auch wenn ich denen jetzt nicht Unrecht tun will. Und bei anderen moralischen Dilemmata, in denen diese Vereine selber stecken in ihrem Alltag, wird es nämlich schön ignoriert. Also am krassesten kann man das halt bei RB Leipzig sehen, die halt auch jetzt gesagt haben, No to Racism und Blackout Tuesday und so weiter und so fort. Und der Besitzer dieses Vereines, ja, Dietrich Mateschitz, ist ein Rechtsradikaler, mehr oder weniger. Der unterstützt mit seinem Fernsehsender Servus TV, gibt der halt Rechtsextremisten, gibt der eine Plattform. Der äußert sich selber zutiefst fremden und feindlich und rassistisch und ist der Besitzer dieses Vereins. Mhm. Ja, und
ja, die DNA von diesem Verein ist halt rassistisch. So, das ist halt einfach so. Das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich über diesen Verein halt nachdenke, ist, dass das halt quasi derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die existieren, ist halt, ja, ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ein Rassist. So, und das ist wirklich ekelhaft zu sehen, dass die sich dann in diese Richtung äußern. Natürlich irgendwie auch vollkommen klar, dass sie es tun.
Ja. Das Mitnahmeeffekte und so weiter. Wichtig ist auf jeden Fall nochmal klarzustellen, dass diese die Aktionen, die waren notwendig und wichtig, die Spieler auch auf dem Platz am letzten Wochenende gemacht haben. Und das, was der DFB da jetzt drumherum veranstaltet, das passt einfach so in das Bild dieser Saison, was da DFL und DFB diese Saison so alles schon eher ungünstig entschieden haben, bis hin zu katastrophal. Da haben wir ja auch schon in einigen Folgen unsere Meinung zugesagt.
Nicht beleidigen solltest du den Mäzen des kommenden Gegners zum Beispiel.
Ja, und
von daher... Sonst Thomas Müller wieder was.
Genau. Ja, genau, Achtung. Sonst war das genau diese Überleitung, die man braucht? Vielleicht wäre es ganz gut, da irgendein beleidigendes Plakat reinzuschmuggeln. Vielleicht spielen dann die beiden Teams am Ende sich gegenseitig den Ball zu und es geht 0-0 aus.
Das hilft der Fortuna aber nicht.
Das wollen wir ja nächste Woche nicht.
Stimmt. Ach stimmt, wir müssen ja gewinnen. Ne? Ich vergaß. Ja. Okay, was kannst du uns über Hoffenheim in aller Kürze sagen?
In aller Kürze, die sind Siebter mit 42 Punkten, punktgleich mit Wolfsburg, haben also noch die Chance auf Europa League. Und streiten da quasi mit Wolfsburg und Freiburg drum. Haben seit dem Restart der Bundesliga einmal verloren, einmal unentschieden gespielt und dann zweimal gewonnen. Mhm. Verloren gegen Hertha, unentschieden gegen den SC Paderborn und dann gegen Köln und letzte Woche gegen Mainz dann gewonnen. Trainer ist immer noch der Herr Schreuder. Spielten jetzt in den letzten, also in drei der letzten vier Spiele haben sie ein 4-2-3-1 gespielt. Gegen Paderborn nach dieser Hertha-Niederlage haben sie, glaube ich, nochmal umgestellt auf Dreierkette. Aber dann dieses Unentschieden gegen Paderborn dann wahrscheinlich auch nicht als ausreichend empfunden, um dann wieder zurück zu der alten Stammformation zu kommen. Ja, ganz kurz ein paar wichtige Leute gerade. Es ist anscheinend Baumgartner, der ist gerade in sehr guter Form, ist als Neuner oder Zehner irgendwie zwei Tore gegen Köln geschossen und anscheinend auch gegen Mainz ziemlich gut gespielt. Ansonsten kennt man Brun Larsen, der über die in der Winterpause gekommen ist. Also in der Winterpause hat Hoffenheim ziemlich losgelegt, nochmal nachgelegt und insgesamt 21 Millionen Euro ausgegeben. Für zwei Spieler. Einer ist eben Brun Larsen, der jetzt über die linke Seite viel angreift. Und der andere ist Munoz Dabur, der 12 Millionen gekostet hat, von Sevilla kam. Noch kein Tor geschossen hat, aber jetzt irgendwie doch regelmäßig spielt. Tja, ansonsten wird Hübner als Kapitän zurückkehren. Der war gelb gesperrt und ansonsten würde ich sagen, so von dem, was ich mir jetzt durchgelesen habe und auch angehört habe, ist Hoffenheim, obwohl sie ja gerade dabei sind, gegebenenfalls ihr Saison zu erreichen und obwohl es jetzt gerade irgendwie einen Aufwärtstrend gibt, spielen die nicht überragend. Und obwohl sie eben in der Winterpause mal eben zwei Spieler holen, die bei Fortuna den zwei Drittel des Mannschaftsetats ausmachen, sind die irgendwie zu schlagen. Und das wäre so mein Fazit, weil wir sie schlagen müssen und es eben nicht sowas ist wie Leipzig.
Also man sollte vielleicht Ilhas Bebu ausschalten noch, ne?
Ja, da ist nicht ganz klar, ob der spielt. Also wahrscheinlich wird er jetzt gegen Fortuna spielen.
Aber er hat das entscheidende Tor am Wochenende gemacht.
Hat er gemacht, aber nach Einwechslung. Es spielt sonst immer der Herr Skoff.
Oder
Skoff über rechts. Aber das kann natürlich sein, dass Ilhas Bebu gegen seine alte Mannschaft eingeworfen wird.
Es gibt ja auf jeden Fall auch wenige Spieler, die ihm da in puncto Tempo wirklich was entgegensetzen könnten. Ne? Also gerade auf der linken Abwehrseite. Ich glaube, wahrscheinlich kommt er über rechts. Also ich weiß nicht genau, wie er jetzt bei Hoffenheim eingesetzt wird. Ich hätte nur irgendwann mal so ein bisschen, habe ich gerade so im Hinterkopf, dass irgendwann diese Saison, glaube ich, mal Kevin Akpoguma irgendwie Außenstürmer gespielt hat oder sowas. Deswegen kann es ja zumindest sein, dass da der Trainer das ein oder andere Mal zu kreativen Lösungen greift. Aber ich glaube, wenn Bebu über rechts kommt, dann würde er da auf die ja, schon historisch schwache Fortuna linke Abwehrseite treffen. Und ja, das, also da fehlt ja auf jeden Fall wenig viel Fantasie, um sich da auszumalen, dass das ja dann doch die Fortuna in arge Probleme bringen könnte.
Auf der anderen Seite würde ich erst mal positiv formulieren. Über links hast du eben Brun Larsen und hinten wahrscheinlich auch Steven Zuber, die linke Seite bearbeiten. Die sind, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und dann haben wir da aber immerhin ein Gegengewicht auf der einen Seite.
Tja. Und leider glaube ich, im Gegensatz zu Schalke, wo wir wirklich Schalke auf dem völlig falschen Fuß und zu richtigen Zeitpunkt hatten, hast du ja gerade gesagt, die haben jetzt zweimal gewonnen und haben keinen Fliegenfänger hinten drin. So, ne? Der Baumann ist auch nicht so schlecht. Oh je. Okay, dann irgendwelche Anweisungen an Herrn Rösler, wie man jetzt mal probieren sollte, oder wollen wir direkt zu den Tipps kommen?
Lass direkt tippen.
Okay.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt irgendwie dann doch vielleicht nicht ganz nah genug dran gewesen jetzt die letzten Wochen, um da jetzt genau hinzuschauen, wie da vielleicht die beste Spielweise ist. Am besten so spielen wie in den ganzen letzten Wochen, ohne es dann halt am Ende herzuschenken. Einfach weniger trottelig spielen. Wäre meine Anweisung.
Ja, man hat könnte man fast sagen, Fortuna ist in der Form ihres Lebens. Mein Gott, nur dieses scheiß Bayern-Spiel verloren. Ansonsten der immer gut ausgesehen.
Also ich möchte eben, bevor ihr tippt, damit euch klar ist, worum es geht, nochmal eben hervorheben, wie sehr ihr nur noch meine Hacken seht in diesem Tippspiel. Das liegt unter anderem an zwei fast richtigen Tipps in der letzten Woche von meiner Seite. Gut. Also, außergewöhnliche Tipps.
Nee, ich tippe 1-1.
Ich tippe 3-0 für Hoffenheim.
Optimistisch, der Luede.
Ja, die Rückrunde sieht beim Luede sowieso sehr optimistisch aus, was seine Tipps angeht. Oder sagen wir realistisch.
Ja, Moritz? Ich tippe auf ein 2-2.
Okay. Dann übernehme ich mal, weil ich es mir leisten kann, die Ehrenrettung, und tippe auf ein 1-0 für die Fortuna.
Nun denn.
Soll es das fürs Erste gewesen sein?
Soll es das gewesen sein?
Ja, sind da schon wieder auch mal wieder ein bisschen länger geworden, als wir das durchaus vorher mal wieder geplant hatten. Es geht jetzt ja langsam schon traditionell hier in so eine 2-Stunden-Richtung. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, dass wir vielleicht jetzt nach dem nächsten Spiel nicht unbedingt wieder aufnehmen werden und generell noch nicht so ganz wissen, wann wir wieder aufnehmen werden. Und deswegen kann es halt gut sein, dass es dann beim nächsten Mal vielleicht auch wieder was länger wird. Allein weil man eventuell dann ja sogar schon Planungssicherheit bezüglich des Ligaverbleibs hat oder zumindest fast haben wird.
Um das Augsburg-Spiel kann man ja sagen, planen wir eventuell was zu machen.
Vor oder danach. Also so um das Augsburg-Spiel herum werden wir irgendwie wieder aufnehmen. Natürlich versuchen wir, das vorher zu schaffen, aber wir können es leider nicht versprechen. Aber wir versuchen es. Und dann würde ich vor allen Dingen euch bis dann nochmal alles Gute wünschen und hoffen, dass wir, wenn wir das nächste Mal dann über das Augsburg-Spiel, in welcher Form auch immer, halt reden, dass wir das in dem Wissen tun, dass es für die Fortuna noch um was geht in der Saison.
Wäre nett.
Wäre gut, ja. Und dann, macht es gut.
Mal, dass es eintreten wird. Macht es gut.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.
Ciao.